Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
In diesen Minuten wird öffentlich, wer, welche Schriftstellerin, welcher Schriftsteller mit dem diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse rechnen kann. Wie immer in drei Kategorien: Belletristik, Sachbuch, Übersetzung. Wir haben die Liste der Nominierten und schauen sie uns gleich ausführlich an. Willkommen zur Lesart. Auch wir freuen uns natürlich auf die Leipziger Buchmesse in April und auch auf einen dieser Höhepunkte, den Preis der Leipziger Buchmesse. In drei Kategorien wird er traditionell vergeben: für beste Belletristik, Sachbücher und Übersetzungen. In wenigen Minuten ist die Liste der Nominierten veröffentlicht. Immer spannend natürlich. Im Studio sind jetzt Miriam C. und Christian Raphansl aus unserer Redaktion. Hallo zusammen.
Hallo. Ja.
Beginnen wir mit der Belletristik, Miriam. Welche Romane, Erzählungen, welche Prosa steht denn drauf auf der Liste?
Ulrike Dresner ist nominiert mit Die Verwandelten. Der jüngste Nominierte in dieser Kategorie ist Joshua Groß mit Prana Extrem. Außerdem im Rennen der Lyriker und Verleger Dinja Gücüyeter mit Unser Deutschlandmärchen. Der österreichische Autor und Büchner-Preisträger Clemens J. Setz steht auf der Liste mit Monde vor der Landung und als fünfter Roman Aufklärung von Angela Steidele.
Sie waren letztes Jahr ja selbst in einer prominenten Jury, in der für den Deutschen Buchpreis, Miriam C. Da können Sie ja wahrscheinlich gut nachvollziehen, vor welcher Aufgabe man steht, wenn man aus einer Riesenmenge von Hunderten von Titeln eine Handvoll auswählen muss. Da hat man einen besonderen Blick auf diese Liste, oder?
Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe auch sofort geguckt, sind hier noch Titel aus dem Sommer, aus dem Herbst letzten Jahres nominiert, wo sich vielleicht die Leipziger Jury jetzt gedacht hat, die haben auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis gefehlt. Das ist nämlich wirklich eine Tendenz, die es so seit einigen Jahren zu beobachten gibt, dass dieser Preis der Leipziger Buchmesse auch ältere Romane nominiert, die man so als vielleicht übersehen deuten könnte oder mit zu wenig Aufmerksamkeit bedacht. Und darunter fällt in dieser Auswahl auf jeden Fall Angela Steidele mit ihrem historischen Roman Aufklärung. Der erzählt aus dem Leben von Johann Sebastian Bachs ältester Tochter Dorothea, also spielt im 18. Jahrhundert in Leipzig. Und diese Tochter gab es wirklich, aber es ist natürlich fast nichts über sie überliefert. Und Angela Steidele schreibt jetzt so eine Art feministische Geschichtsversion. Das ist tatsächlich auch eine Spezialität, würde ich fast sagen, dieses Genre von der Autorin. Und es ist wieder mit sehr viel, sehr philosophisch umgesetzt, mit sehr viel historischem Wissen, auch sehr humorvoll. Und Joshua Groß, Prana Extrem, das ist auch ein Roman, der schon im Sommer erschienen ist. Ein autobiografischer, gleichzeitig auch ein bisschen spirituelles, fantastisches Buch. Geht so im weitesten Sinne um das Zusammenleben, nicht nur von Menschen, auch von Mensch und Natur. Und diese beiden Titel, Steidele und Groß, die waren eben nicht für den Deutschen Buchpreis nominiert. Aber ich muss sagen, ich bin da jetzt mit beiden, so unterschiedlich die sind, haben beide sehr besondere Stile, bin ich eigentlich ganz einverstanden, dass die jetzt nochmal hier so einen großen Auftritt bekommen.
Wie ist es in der Kategorie Sachbuch, Christian Raphansl? Finden sich da auch übersehene Herbsttitel?
Es ist eigentlich nur einer aus dem Herbst dabei. Das ist das Buch Gekränkte Freiheit von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Das ist aus dem Oktober des vergangenen Jahres. Wirklich spannendes Buch. Beide kommen aus der Soziologie und erforschen diesen Typus des selbsternannten öffentlichen Intellektuellen, der sich mutig als Rebell gegen Sprechverbote und Denkverbote stellt. Man merkt an meinem Tonfall schon, dass sie das denen nicht ganz abnehmen. Sie sprechen da von dem libertären, autoritären, also Leute, die beleidigt und lautstark auf ihre individuellen Freiheiten pochen und dann Kritik als persönliche Kränkung nehmen und dann, sagen sie, wirklich in eine beleidigte Demokratiefeindlichkeit kippen. Das ist ein Herbstbuch. Dann die nächsten Bücher sind tatsächlich ganz frisch oder kommen sogar erst noch raus. Also sind mehrere Titel dabei, die kommen erst im April raus. Jan-Philipp Remsma ist jetzt gerade vor wenigen Tagen erschienen. Der hat eine Biografie geschrieben, Christoph Martin Wieland, die Erfindung der modernen deutschen Literatur. Also Remsma, Literaturwissenschaftler, ich glaube, das ist so ein bisschen sein Herzensprojekt. 700 Seiten hat er da geschrieben über Wieland, Aufklärer, Schriftsteller, Vordenker Weimars. Irgendwie aber ziemlich vergessen. Das will Remsma also ändern mit seinen 700 Seiten. Das nächste Buch, das kommt erst noch, Regina Scheer, Bittere Brunnen, auch ein 700-Seiten-Denkmal, und zwar über Hertha Gordon-Walcher, die, so 1894 geboren, die hatte so ganz große Visionen, so Welt ohne Krieg, ohne Hunger und dergleichen, hat sich dann den Sozialisten früh angeschlossen, dann der Widerstand gegen die Nazis, die Flucht, die kannte Rosa Luxemburg, Bertolt Brecht, Willy Brandt, die ist nach Moskau, die kannte Lenin und Stalin, also so ein Jahrhundertporträt über die ganz großen Hoffnungen und eben auch die ganz großen Enttäuschungen dann in der Umsetzung, die ja, wie wir wissen, nicht gut gelaufen ist. Weiteres Buch kommt auch erst noch, Simone Schlindwein, Der grüne Krieg. Das finde ich wirklich spannend, weil es diese Brücke schlägt von der Kolonialzeit zum Beispiel der Deutschen, als die Deutschen in Afrika irgendwelche Naturparks gegründet haben und dafür Völkermord begangen haben, also unter einer ganz schlechten Ausrede sich übelst aufgeführt haben. Und sie schlägt die Brücke in die Gegenwart, wo wir im Namen des Kampfes gegen die Klimakrise auch Geld investieren, um in Afrika die Natur zu schützen. Natürlich völlig anderes Vorzeichen, das kann man jetzt von der Intention überhaupt nicht vergleichen, aber sie hat recherchiert in jahrelanger Recherche, dass wieder indigene Menschen dadurch ihre Heimat verlieren, aus diesen Naturparks gewaltsam herausgetrieben werden. Der Westen finanziert die waffenmäßige Hochrüstung der Parkranger. Das ist natürlich alles nicht gewollt, aber es passiert und das wird hingenommen. Das kritisiert sie, wichtiges Buch. Und dann noch, sie haben nach den übersehenen Herbsttiteln gefragt, eins hat mich wirklich umgehauen, Birgit Weihe, Root Girl. Das hat mich aus zwei Gründen umgehauen. Der erste ist der Termin, das Buch ist nämlich erschienen, während die Buchmesse letztes Jahr lief. Das ist aus März 22. Und das zweite ist, es ist ein Comic. Es ist ein fantastischer Comic. Birgit Weihe hat schon ein paar Mal bewiesen, dass sie so politisch wache Geschichten erzählen kann, also auf der Grenze zwischen Fiktion und Werkstattbericht. Aber ich habe mal geguckt, im Buchhandelsverzeichnis läuft das unter dem Label Belletristik. Also ist schon wirklich spannend, dass das da gelandet ist. Sie erzählt in Biografie einer schwarzen Germanistikprofessorin über so eine Emanzipationsgeschichte und sie erzählt sie mit ihr zusammen, also berichtet in dem Buch immer wieder darüber, wie sie ihr die Seiten vorliegt und wie sie gemeinsam das verhandeln. Also so eine ganz, ganz faszinierende Mehrstimmigkeit. Also wirre Mischung, krasse Mischung.
Ja, Sie sind ja unser Sachbuch, Politikbuch-Profi, Christian. Wie schätzen Sie das ein? Ich meine, das Spektrum ist schon krass.
Krass. Ich habe gerade wirre Mischung gesagt, ich wollte wilde Mischung sagen. Das sollte nicht ganz so despektierlich klingen, aber ich war wirklich baff, als ich diese Liste gesehen habe. Das unterscheidet sich vom Stil, von der Zielgruppe, von der Machart, also wirklich von super zugänglich bis zum Fachbuch mit irgendwie 100 Seiten Anhang. Das ist eine nischige Auswahl, würde ich wirklich sagen. Das ist nicht böse gemeint in Bezug auf die Bücher. Da sind ganz, ganz tolle Titel dabei. Aber wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, was war im letzten Jahr irgendwie das Wichtigste, das Relevanteste, das tollste Sachbuch? Ich glaube, da wäre wirklich eine andere Liste rausgekommen. Wenn wir das mal vergleichen, zum Beispiel mit dem Deutschen Sachbuchpreis, der ein paar Monate später wieder Konkurrenz macht, diesen Preis hier aus Leipzig. Das ist deutlich klarere Handschrift. Da sind wirklich, also wenn man nur 5 Bücher im Jahr lesen kann, dann weiß man, da hat man die richtigen 5. Das ist hier, würde ich sagen, nicht sei. Die Leipziger Jury bleibt sich da wirklich treu, dass sie überraschen will, die Nische ein bisschen würdigen will, das Ungewöhnliche würdigen will. Ich finde, da kann man durchaus dem was abgewinnen, zu sagen, wir loben jetzt nicht nochmal die Bestseller, die sich eh schon gut verkauft haben. Ich finde, das hat was durchaus für sich. Es ist aber auch ein Problem, weil wie will man denn diese Bücher vergleichen? Also wie will man entscheiden, ob diese Graphic Novel das bessere Sachbuch ist als die 700 Seiten Fachbiografie? Das finde ich wirklich schwierig. Also ich bin heilfroh, nicht in so einer Jury zu sitzen, weil ich würde, wenn ich selber so eine Liste machen würde, ich würde genauso dran rummäkeln, aber es macht mich ein bisschen ratlos.
Also ich bin schon mal scharf auf die Wieland-Biografie, auf jeden Fall. Wie ist das denn bei der Belletristik, Miriam C., wie baff sind Sie?
Also ich gehe auf jeden Fall mit, dass es auch eine nischige Auswahl ist. Ich hätte gesagt, diese Romanauswahl, das ist so eine richtige LiebhaberInnen-Auswahl und auch gar nicht abwertend gemeint ist, das sind alles Bücher mit sehr eigenen Stimmen, auch Bücher, die ein Risiko eingehen, nicht eingängig sind, auch sehr diskurslastig eher. Und das ist für mich auch keine Auswahl, hinter der steht, das sind die besten, die schwergewichtigsten Romane des letzten Jahres, sondern aus der Zusammenstellung, ähnlich wie beim Sachbuch, das Christian Rappenzel gerade gesagt hat, steht für mich auch die Motivation, eine Entdeckung zu machen, auch an die Ränder des Literaturbetriebs zu gehen, um Geheimtipps Platz zu geben. Und da ist natürlich auch diese Nominiertenliste jetzt ein Gegengewicht, vielleicht ja auch ein Korrektiv zum Deutschen Buchpreis. Der Autor und Verleger Dinja Gyücsiyeta ist ja zum Beispiel in der Kategorie Belletristik nominiert. Der wurde für seine Lyrik schon ausgezeichnet, für seinen Verlag. Aber das ist zum Beispiel kein wahnsinnig etablierter Autor. Der ist noch nicht mal hauptberuflich Autor. Er hat tatsächlich seinen Brotberuf nie aufgegeben und er fährt immer noch Gabelstapler. Und unser Deutschlandmärchen, das ist jetzt sein erster Roman. Der Titel, mit dem er nominiert ist, eine sehr besondere Familienherkunftsgeschichte, auch eine GastarbeiterInnen-Geschichte. Und der Roman ist erschienen beim Berliner Kleinstverlag Mikrotext. Ich glaube, das ist auch ein Debüt für diesen Roman auf dieser Liste. Also das wäre für mich so ein Beispiel aus der Kategorie Geheimtipp.
Mir ist gleich Ulrike Dresdner ins Auge gestochen. Die ist nun wirklich richtig etabliert. Sie war mit ihrem fulminanten Roman, die Verwandelten, neulich bei uns hier in der Lesart. Das ist natürlich dann schon sehr, sehr prominent.
Ja, das stimmt. Da ist auf jeden Fall ein prominenter Name auf der Liste. Die Verwandelten, ein sehr vielstimmiger, auch sehr anspruchsvoller Roman, aber über Kriegs-, über Fluchttraumata zwischen Deutschland und Polen, steht auch, finde ich, für so eine ganze Schaffensphase der Autorin Ulrike Dressner, für so einen Werkabschnitt. Das ist vielleicht ein Roman, den man erwartet hätte, auch Clemens J. Setz, Monde vor der Landung, ein historischer Roman ist das, über, der so in den Kopf eines Querdenkers avant la lettre eintaucht. Das sind vielleicht die Namen, die man hier auf dieser Liste in der Kategorie Belletristik erwartet hätte, aber es gibt eben auch viele prominente Namen, die hier nicht drauf sind. Arno Geiger vielleicht mit seinem autobiografischen Roman Das glückliche Geheimnis oder Julia Schoch, das sind auch prominente Namen, die jetzt hier auf dieser Liste fehlen.
Die Kategorie Übersetzung haben wir noch nicht erwähnt, da ist zum einen Antje Ravik-Strubel nominiert, selbst auch Autorin und Buchpreisträgerin mit einer Übersetzung aus dem Schwedischen von Monika Fagerholms Roman Wer hat Bambi getötet? Oder auch eine Übersetzung aus dem argentinischen Spanisch ist nominiert. Johanna Schwering hat den Roman Die Cousinen von Aurora Venturini übersetzt. Was kann man zu dieser Zusammenstellung sagen?
Wirklich auch wieder eine Auswahl hier, die weniger auf die prominenten Namen setzt. Ja gut, Antje Ravik-Strubel haben sie genannt, aber ansonsten gibt es ja auch einen Fokus auf die weniger bekannten Stimmen, wieder einen Fokus auf die unabhängigen Verlage und es sind einige Übersetzungen aus dem außereuropäischen Kulturraum nominiert. Katharina Triebner-Kabalt ist zum Beispiel da drauf mit einer Übersetzung Vertraulichkeiten von Max Lobe, ein Autor aus Kamerun, der heute in der Schweiz lebt, oder auch eine Übersetzung aus dem Arabischen ist dabei von Brigitte Oleschinski und Osman Yusufi, die haben Gedichte von Lina Atfa übersetzt, eine Autorin aus Syrien, die heute im Ruhrgebiet lebt. Also ich würde sagen, ist wieder der Entdeckungscharakter, setzt dich ja auch bei dieser Auswahl durch. Ich muss sagen, da gibt es auch für mich hier noch einiges zu entdecken auf dieser Liste.
Aber da finde ich es auch ganz positiv, denn dass es diese Kategorie gibt, das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal in Leipzig. Und da wird, also Übersetzung ist ja so ein bisschen quasi die Nische des Literaturbetriebs. Wir profitieren davon jeden Tag, aber es wird so oft übersehen, es wird nicht gut bezahlt, häufig und so weiter. Das finde ich ganz, ganz toll, dass hier die Nische auf die Bühne kommt. Also von der Kategorie her finde ich das ganz großartig. Das, was ich vorhin so ein bisschen bemängelt habe, ist hier als Kategorie toll umgesetzt.
So, und jetzt wieder zu unserem traditionellen Glaskugelspaß. Wer sind denn Ihre Favoriten, Miriam C.?
Also bei der Belletristik würde ich sagen, Angela Steidele und Ulrike Dressner, das sind so ausgefeilte, perfektionierte Romane, da kommt man, glaube ich, als Geheimtipp echt schwer vorbei.
Das waren ja ehrlicherweise, Joachim Scholl, gerade zwei Fragen. Ne? Glaskugel oder unser Favorit? Also ja, mein Favorit, muss ich sagen, wäre da ganz eindeutig Die gekränkte Freiheit von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Aber wenn die Jury sich treu bleibt, dass sie garantiert nicht das machen will, was man erwartet, dann wird es was anderes.
Das ist beim Leipziger Buchpreis wirklich die spannende Frage, weil die überraschen uns eigentlich wirklich jedes Jahr. Ich danke Ihnen, Miriam C., Christian Rapphandl.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Sie wohnen zusammen in einer herrschaftlichen Villa am See, die Frauen einer großbürgerlichen Familie. In Männer sterben bei uns nicht. Annika Reich liest heute Abend aus ihrem neuen Roman in Rostock. Die strenge Großmutter hält die Familiengeheimnisse unter Verschluss. Die nachfolgenden Generationen leiden. Doch wer wie Leni nicht schweigt, fliegt raus. Annika Reich erzählt, wie Unterdrücktes und Unausgesprochenes den weiblichen Zusammenhalt zersetzen. Annika Reich.
Das Anwesen steht für dieses System mit der Großmutter als seiner Herrin, die bestimmt, wer dabei sein darf, wer belohnt wird und wer ausgeschlossen wird. Und wenn dieses Anwesen eine Adresse hätte, dann würde sie lauten Patriarchat.
Männer sterben bei uns nicht. Die Lesung mit Annika Reich. Heute Abend um 19 Uhr, Stadtbibliothek Rostock.
Oh, but the zipless fuck. I was accused of having sent all those women out there in pursuit of the zipless leap.
Zipless fuck, Spontanfick. Sie nennt die Dinge beim Namen. Die sexuellen Fantasien einer amerikanischen Journalistin im autofiktionalen Angst vor dem Fliegen machten Erica Jong in den 70er Jahren zur Ikone weiblicher Selbstermächtigung. 50 Jahre später hat der Schweizer Dokumentarfilmer Kaspar Kasigs einen Film über die unerschrockene Bestseller-Autorin gedreht.
Some people thought I wrote a dirty book. It was a shock to me, really.
Interviews, Alltagsszenen und Talkshows, in denen Jong auftrat, erzählen die Geschichte der inzwischen 80-Jährigen. Schreiben gehört weiterhin zu ihrem feministischen Handwerkszeug.
The only way we will ever be free is if we tell the truth about our lives.
Erica Jong, Breaking the Wall. Die Dokumentation läuft jetzt in den Kinos. Dreimal im Abstand von jeweils 10 Jahren ist David Wagner durch Berlin flaniert. Seine schonungslosen und zugleich liebevollen Beobachtungen der Metropole vereint das Buch »Ich gehe so gern durch diese Stadt«. Heute Abend liest der Autor daraus in Berlin.
Berlin hat ja den großen Vorteil, dass es seine Peripherie in der Stadt hat. Das ist ja das Besondere.
David Wagner.
Wenn diese frühere Peripherie jetzt zum neuen Stadtgebiet wird, finde ich das hochinteressant.
Ich gehe so gern durch diese Stadt. David Wagner liest heute Abend um 19 Uhr im Haus am Kleistpark in Berlin. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung Nachtwach. Fotograf Ingo von Ahren ist Wagner auf seinen Streifzügen gefolgt.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Um die leeren Versprechen der Identitätspolitik geht es nun bei uns so deutlich. Untertitel der Psychologieprofessor Bernhard Hommel, sein neues Buch »Gut gemeint ist nicht gerecht«. Und wir sind nun mit unserer Kritikerin Yasemin Ulfert-Sedikzai verbunden. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Identitätspolitik, das ist eine der großen Kontroversen unserer Zeit. Klarer kann man aber eine kritische Haltung dazu wohl nicht formulieren, wenn man gleich im Buchtitel von leeren Versprechen spricht. Bernhard Hommel scheint da eindeutig Partei zu sein, oder?
Ja, das stimmt. Also er ist kein Fan von dem, was er Identitätspolitik nennt, und das verbirgt er eigentlich auch von Seite eins an nicht, aber er wird dabei nicht ausfällig. Also da habe ich schon Leute gelesen, die da wesentlich härter draufgehauen haben.
Wie baut er denn seine Argumentation auf? Auch als Psychologe vielleicht?
Ja, genau. Also das muss man ja sagen, es gibt zu dem Thema ja schon viel. Viele haben sich dazu geäußert. Und das fand ich eben auch spannend an dem Buch, dass er das hier als Psychologe tut. Er beginnt sein Buch damit, das Thema Meinungen auseinanderzunehmen und erklärt uns direkt, auch relativ überzeugend, dass wir unsere eigenen Meinungen oft viel zu ernst nehmen. Entgegen der allgemeinen Meinung zu diesem Thema sagt er nämlich, dass Meinungen oft nicht nach langen, tiefen und analytischen Denkprozessen entstehen, sondern relativ spontan. Er sagt, wer nach seiner Meinung zu einem bestimmten Thema gefragt wird, entwickelt diese oft, wie man im Englischen sagt, on the spot, also in dem Moment, in dem man danach gefragt wird. Hommels durchaus nachvollziehbare Schlussfolgerung daraus ist, durch soziale Medien, wo wir quasi permanent nach unserer Meinung zu allen möglichen Themen gefragt werden, sorgen dafür, dass wir diese Meinungen viel zu wichtig nehmen. Das heißt also unsere eigenen, aber tatsächlich auch die der anderen. Und weil unsere Meinungen eigentlich so wenig über unsere tatsächlichen Einstellungen und vor allen Dingen über unsere Handlungen aussagen, hält Hommel die gesamte Diskussion über Meinungen, also auch rassistische oder diskriminierende, eigentlich für übertrieben.
Aber das heißt sozusagen, dass das, was jetzt so sozusagen meine Meinung ist, ist vielleicht gar nicht meine Haltung. Das würde ja überhaupt bedeuten, dass der ganze Diskurs über die Identitätspolitik ja in eine falsche Richtung läuft, weil er ja falsch gesteuert ist, nur meinungsbasiert.
Ja, genau. Also das ist im Prinzip, denke ich, das Grundargument von Hommel. Er beschreibt die gesamte Diskussion über Identitätspolitik folglich auch als zu befindlichkeitsfokussiert, also zu emotional. Er spricht sich zwar immer wieder sehr klar für weniger Diskriminierung und mehr Gerechtigkeit aus, aber das Problem ist, dass er definieren will, was tatsächliche Diskriminierung ist. Also er schreibt ständig davon, dass bestimmte Menschen sich diskriminiert fühlen, nicht, dass sie auch diskriminiert werden. Und er erklärt, dass Betroffene oft zu emotional auf das ganze Thema reagieren. Im Endeffekt befürchtet er eigentlich, dass es zu viele und zu schnelle Veränderungen gibt. Er nennt da ein Beispiel, wenn wir Wörter verbieten, die, wie er sagt, nur bei einigen Leuten negative Gefühle auslösten, würde dies irgendwann, und das ist ein Zitat aus dem Buch, zur Auslöschung großer Teile unseres Wortschatzes führen. Und das klingt für mich schon viel zu alarmistisch für das, was wirklich passiert. Also wenn man Menschen nicht als Parasiten oder Krebsgeschwüre beschreiben soll oder das N-Wort weglassen soll, ist das ja tatsächlich kein gewalttätiger Eingriff in die deutsche Sprache.
Man tragt denn seine Überlegungen so etwas Neues oder Erhellendes bei zur Debatte? Ich meine, so wie Sie das jetzt beschreiben, Frau Ulfert-Sedikzai, denkt man ja mal, es ist gar nicht so schlimm, oder wir sollten einfach nur nach Bernd Hommel
die Klappe halten.
So ein bisschen kommt das tatsächlich durch. Ich würde sagen, dass das Buch am stärksten dann ist, wenn Hommel über sein eigenes Fach, also über Psychologie schreibt. Die Ausführung zur Meinung fand ich zum Beispiel spannend. Ich fand auch spannend, was er gesagt hat über negative Assoziationen. Wenn ich versuche, die zu entkräften, wenn ich zum Beispiel sage, Muslime sind nicht gewalttätiger als andere Menschen, Menschen anderer Religionen, dann kann es gut sein, dass bei dem Zuhörer nur hängen bleibt Muslime und gewalttätig. Das heißt also auch durch das Entkräften können Vorurteile verstärkt werden. Das würde wieder dazu führen, dass man sagt, okay, vielleicht ein bisschen weniger drüber reden. Aber sonst, was er macht, ist, er geht eigentlich auf die altbekannten Beispiele ein, also über das, was wir auch Cancel Culture nennen. Ne? Da führt er diese Comedienne Lisa Eckert an, aber auch den Schlagersänger Michael Wendler. Und ja, also im Prinzip sagt er, wir sollen alle ein bisschen weniger heiß kochen, würde ich sagen.
Ich meine, die öffentliche Diskussion über das Thema, die hat ja meist etwas Verbiestertes. Ja. Ne? Beide Seiten behaken sich. Ein produktiver Dialog kommt selten zustande. Ich meine, hier könnte man doch von einem Psychologen auch ein bisschen vielleicht so Inspiration erwarten, Lösungen, Ideen, wie das vielleicht besser zu behandeln ist.
Ja, darauf hatte ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gefreut. Im Endeffekt ist das aber ein bisschen mager ausgefallen. Also im Lösungsteil des Buchs geht es dann darum, dass die Diskussionskultur zurzeit insbesondere in den sozialen Medien verbessert werden muss, dass wir auf das Gegenüber mehr hören sollen, mehr Verständnis für das Gegenüber haben sollen. Und das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Er rät dann außerdem den woken Aktivisten, so nennt er sie, weniger über korrekte Sprache zu diskutieren und mehr tatsächliche Änderungen zu fordern. Er sagt zum Beispiel, Frauen wäre mehr geholfen, wenn sie als Kindergärtnerin oder als Pflegerin mehr Geld verdienten, als wenn überall korrekt gegendert würde. Aber dabei vergisst er so ein bisschen, dass das ja auch gerade das ist, wofür sich dieser woke Aktivismus einsetzt, also nicht nur fürs Gendern.
Dankeschön, Yasemin Ulfat Sedikçay, über das Buch von Bernd Hommel, Gut gemeint ist nicht gerecht, die leeren Versprechen der Identitätspolitik. Jetzt im Verlag Westend veröffentlicht, 240 Seiten kosten 22 Euro, mehr dazu wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin Christina Heuer und ich habe das Buch Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher gelesen. Beziehungsweise ich habe es im Buchclub mit meinen Mädels zusammen gelesen. Es spielt in den 80er Jahren im Hunsrück und es handelt von einer Erzählerin. Also dieses Mädchen erzählt tatsächlich aus der Kinderperspektive und es geht sehr viel darum, wie der Vater die Mutter wahrnimmt. Er macht quasi die Mutter dafür verantwortlich, dass alles Unglück, das der Familie passiert, mit ihrem Gewicht zusammenhängt, weil die Mutter eben nicht dem Ideal entspricht. Also ich bin auch in den 80er Jahren in der Lüneburger Heide, also nicht im Hunsrück, aber in der Lüneburger Heide groß geworden. Und die Freundinnen, die eher in der Stadt groß geworden sind im Buchclub, die haben halt gedacht, meine Güte, warum lässt sich diese Mutter so viel gefallen? Das kann doch nicht wahr sein. Und ich war eher so, dass ich dachte, doch, ich kenne das. Ich kenne Mütter, die so waren auf dem Dorf. Die einfach dann immer lächelnd jede Sache so hingenommen haben, nur um den schönen Schein zu wahren.
In Hamburg haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen. Auch Christina Heuer hat gern mitgemacht und empfiehlt uns diesen ausgezeichnet viel diskutierten Roman von Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter. Im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen mit 448 Seiten für 24 Euro. Er gilt als einer der bedeutendsten flämischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, Louis Paul Bohn. Mentalität, Geschichte und Landschaft von Flandern hat er wie kaum ein anderer in seinen bis heute sehr populären Romanen illustriert. In Deutschland ist sein Werk aber recht unbekannt geblieben. Vor einigen Jahren hat der deutsche Alexander Verlag Bohns Roman Menuett neu herausgebracht, ein ziemlich radikales Buch. Und jetzt gibt es eine Verfilmung dieser verhängnisvollen Dreiecksgeschichte vom jungen österreichischen Regisseur Hans Bruch. Gestern war Weltpremiere beim größten Festival des österreichischen Films in Graz und dort ist unser Filmkritiker Patrick Wilinski. Wir sind mit ihm verbunden. Hallo.
Ja, hallo, grüß Gott.
Bevor wir in den Film eintauchen, Patrick, für alle, die Menuett nicht kennen, zum Beispiel ich, was macht denn diesen Roman von 1955 aus? Was ist anscheinend so herausragend?
Ja, das Menuett, das ist ja zunächst einmal ein Tanz im Dreivierteltakt und Bohn lässt in dem Roman drei Figuren um sich herum tanzen. Das hat aber nichts Leichtes, ja. Hier geht es sehr viel um Einsamkeit, Isolation und Kälte. Konkret geht es um einen Mann, der in einem Eiskeller arbeitet, eine furchtbare Arbeit übrigens, die ihn immer wieder mit seinen eigenen Existenzängsten konfrontiert. Zu Hause geht es eigentlich weiter schon mit diesem einsamen Leben. Da wartet zwar seine Frau auf ihm, die hat ihm aber ein Kind untergeschoben, das sie mit dem Schwager gezeugt hat, und so richtig zusammenkommt dieses Ehepaar eigentlich nicht. Und das alles, und das macht es ganz interessant, daher kommt auch die Dreiecksgeschichte, wird beobachtet mit viel Neugier übrigens vom pubertierenden Hausmädchen der beiden, die sehr provokant sich dem Mann auch immer wieder nähert, der das auch übrigens sehr gut findet. Damit hat der Roman damals so moralische Konventionen der 1950er Jahre gesprengt und ist auch ein Grund, wieso der Roman Menuett bis heute auch als Lolita aus Flandern bezeichnet wird.
Und wie packt denn jetzt der Regisseur Hans Bruch den Stoff?
Ja, er hat gefühlt 100 Ideen, nur eins macht er nicht, und das finde ich sehr schön. Er macht daraus kein Ehedrama, das so eins zu eins den Inhalt des Buches mit Schauspielern nachstellt. Man muss sich den Film vorstellen als eine Art Konfrontation, also als Konfrontation von Bildern und dem literarischen Text. Wir sehen zwar die drei Figuren aus dem Roman, nur sind es jetzt Mitglieder einer heutigen Berliner WG. Es sind junge Menschen, die in einem Altbau wohnen, es ist Sommer in Berlin, das Leben fließt so vor sich hin, sie chillen im Park oder befinden sich auf der Parkplatzsuche am Hohenzollerndamm. Und der Regisseur setzt in diese Alltagsbeobachtung eines heutigen Berlins immer wieder so schöne Zeichen aus dem Roman. Also der Mann trägt so einen künstlichen Bart aus den 50er Jahren. Er arbeitet zwar auch in einer Kühlkammer, aber in einer Kühlkammer eines Supermarktes. Und dann schneidet er immer wieder Zeitungsausschnitte wie die Romanfigur aus über reale Verbrechen aus dem heutigen Berlin. Das heißt, wir haben es auf der visuellen Ebene mit so einer Art Echoraum des Romans zu tun. Ein Echoraum, der versucht, in der Gegenwart irgendwas von Bohns Geschichte wiederzufinden. Und die Fragen, und das ist interessant, wenn man sich den Film ansieht, die dieser Roman aus den 1950er Jahren gestellt hat, die lassen sich zum Teil auf einen Hipster Berlin irgendwie ja applizieren. Man findet die Fragen wieder. Wie soll ich leben? Soll ich mir Zeit lassen mit meinem Leben? Ja? Hedonismus oder eher der Arbeitsethos? Was lohnt sich zu verteidigen? Das ist wirklich ein sehr kreativer Ansatz des Regisseurs, wäre aber fast schon konventionell, wenn es nicht diese Tonspur in diesem Film geben würde, wo dort ja der literarische Text von Bohn, also der Roman, fast im Maßstab 1:1 reproduziert wird. Also es legt sich der Roman über diese luftigen Bilder eines Berlin-Films.
Das heißt, der Roman ist wirklich wörtlich eine Arbeit am Text?
Ja, definitiv. Also der Regisseur macht daraus noch, und das finde ich ja fast schon genial, er macht daraus einen Kampf um die Deutungshoheit dieser Geschichte. Er stellt die Frage, wer erzählt hier eigentlich? Bei Bohnen stehen die Perspektiven der drei Figuren hintereinander. Also der Mann fängt an zu erzählen, er erschafft die Welt, er sagt die Perspektive auf seine Frau, er hat die Perspektive aufs Hausmädchen. Die werden dann im Verlauf des Romans nur so abgeglichen. Aber die Tonspur im Film, das ist ein richtiger Wettlauf der Stimmen. Man hört diese drei Figuren zeitgleich den Text rezitieren. Manchmal schwellt die Stimme einer Figur an, dann schwellt sie wieder ab. Es sind so Gedankenströme, die diese Hierarchien neu ordnen. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht, in das wir jetzt mal reinhören können.
Ich war ein einsames Boot auf dem Meer. Ich war ein Ertrinkender. Manchmal jedoch hörte ich einen Widerhall. Manchmal hörte ich von jemandem ein Wort, dass das Echo eines meiner Worte war.
Ein Wort.
Jeder dachte, dass der Pflasterstein, auf dem er stand,
mein
der
Gott. Pflasterstein. Das Letzte sollte ich vergessen. Schnell darüber hinwegdenken. Es unter ganz vielen anderen Gedanken begraben.
Immer mehr neue Gedanken draufhäufen, sodass es darunter erstickt.
Und das entfaltet einen unglaublichen Sog übrigens, auch eine Dynamik, die diese Radikalität der Sprache des Romans übrigens nochmal unterstreicht. Und das Ganze wird dann auch nochmal sehr politisch, nicht wahr? Weil wir hier so patriarchale Ansprüche dekonstruiert sehen. Gleichzeitig werden ja auch so Themen wie Belästigung und Begehren neu geordnet. Im Roman ist das noch nach heutigen Maßstäben etwas heikel, alles durch die Augen des Mannes bewertet. Im Film hier öffnen sich diese Deutungsebenen. Es kommt eine weibliche Erfahrung hinzu, eine weibliche Soziologie. Und allein das da in diesen 70 Minuten so zu sehen, das hat mich schon wirklich schwer beeindruckt.
Ich denke noch über die Parkplatzsuche am Hohenzollerndamm nach. Ja. Das ist nämlich echt nicht leicht. Der Regisseur Hans Bruch ist auch an der Berliner Volksbühne aktiv. Da denkt man auch, ja, so dieser performative Talent, dieser Charakter, der kommt in dem Film wahrscheinlich auch zum Tragen, ne?
Ja, genau. Auch die Idee, wie an der Volksbühne, dass der Roman eine Arbeitsgrundlage ist. Ne? Etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Übrigens noch ein Wort zu der Parkplatzsuche. Während man da auf dem Weg ist zum Parkplatz, hört man im Radio übrigens ein Radio-Feature über den Schriftsteller Buhn mit O-Tönen von ihm. Also hier kommt noch eine ganz andere Ebene hinzu.
Wie kam denn der Patrick, der Film gestern an in Graz beim Publikum? Erscheint ja dann doch eine avancierte Literaturverfilmung zu sein, ne?
Ja, das kam mir ganz großartig an. Gerade das junge Publikum hat sich, glaube ich, auch sehr identifizieren können. Ich glaube auch nochmal, dass man sich dem Roman jetzt nochmal nähern könnte. Ich glaube, dass er auch hier eher unbekannt ist. Überhaupt ist man hier auch offen für eine ganz andere Art von Literaturverfilmungen. Es gibt auch noch Filme über Elfriede Jelinek. Also man ist irgendwie da zum Dekonstruieren und Rekonstruieren von Literatur auf filmische Art und Weise. Also diese Symbiose Literatur und Film, die ist in Graz wirklich auch dieses Jahr durch diesen Film sehr präsent.
Erzähl Sie doch ein bisschen von der Atmosphäre von dem Festival. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie ist es denn so da in Graz?
Ja, es ist wirklich wunderbar. Es ist ja das größte Festival des österreichischen Films und der österreichische Film ist ja gerade so international so bekannt und beliebt. Und wie ich schon erwähnt habe, die Themen sind ja, wenn wir so aus Deutschland kommen, immer so spannend, dass sich die Österreicher auseinandersetzen können mit dem Bösen, mit dem man zusammenlebt, woher das überhaupt kommt. Ja, Wälder, Geistergeschichten, das prägt ja fast jeden zweiten Film. Also auch dieses Abdriften in den Horror. Da ist man übrigens auch sehr nah an einer literarischen Tradition dieses Landes, dass sich hier so wunderbar verbindet und dadurch, dass die Wege auch in Graz so klein sind und so kurz sind, sitzt man nach den Filmen zusammen. Also gut einer Stunde wird Menuett übrigens nochmal gezeigt und ich weiß, dass der Film wieder ausverkauft ist und danach sitzt man hier bei wunderbarem Sonnenschein übrigens und diskutiert über das Grauen in uns, aber auch über die luftigen Bilder aus Berlin und die Parkplatzsuche am Hohenzollerndamm.
Aber ich meine, Sie sind ja auf allen großen Festivals für uns unterwegs, Patrick Wilinski, das heißt es ist schon beschaulicher, obwohl es natürlich wirklich das Bedeutendste Österreichs ist, das Festival.
Ja, schon beschaulich, aber auf der Leinwand öffnen sich ja ganz andere Abgründe und ganz andere Welten. Und ich bin immer wieder begeistert, dass so eine Filmszene, die so klein ist, die so übersichtlich ist wie die österreichische, sich so viel mehr traut als zum Teil das deutsche Kino. Also Menuett, über den wir gerade gesprochen haben, das ist ja auch eine Art von Literaturverfilmung, die könnte ich mir aus Deutschland fast kaum vorstellen. Ja, also mutig einfach ranzugehen, an den Text, ihn auseinander zu pflücken, das ist schon einzigartig hier in Österreich.
Hoffen wir, dass dieser Film dann eben weite Verbreitung findet. Dann auch bei uns Menuett, der Film nach dem Roman von Louis Paul Bohnen, gestern die Premiere beim Filmfestival in Graz. Danke Ihnen, Patrick Wilinski. Wir hören Sie weiterhin aus Graz hier im Deutschlandfunk Kultur.